BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie bei uns sind. Wir machen heute einen Rundgang, und zwar durch den Augsburger Zoo. Mit Zoodirektorin Barbara Janschke. Sie hat über 20 Jahre lang den Augsburger Zoo geleitet. Als Sie mal begonnen haben mit dem Studium der Biologie, wo? Da waren Sie wahrscheinlich nicht auf die Idee verfallen, ich werde mal Zoochefin, oder?
Ach doch, eigentlich habe ich den Gedanken ungefähr mit dem Alter von 3 Jahren hin und her gewogen. Nicht unbedingt Zoochefin, aber in einem Zoo zu arbeiten, habe ich mit 3 Jahren entschieden.
Wie kam das?
Ja, es ist einfach ein Onkel von mir, ist auch Zoologe, hat lange im Frankfurter Zoo gearbeitet unter Bernhard Schimek damals und hat in Nürnberg im Tiergarten promoviert über Orang-Utans, und dadurch war ich natürlich auch hinter den Kulissen und konnte sozusagen das Zooleben live mitbekommen, und das war also von Anfang an eigentlich meine Entscheidung, im Zoo arbeiten zu wollen.
Gab es in Ihrem persönlichen Umfeld, in Ihrem Elternhaus, als Sie klein waren, gab es da Tiere?
Nein, also wir hatten Wellensittich und wir hatten Meerschweinchen, aber ansonsten war kein Hund, keine Katze, nix. Meine Eltern waren nicht so auf Tiere aus, deswegen musste ich mich alleine durchkämpfen.
Ja, aber interessant, dass es bei Ihnen dann so gefruchtet hat, dass Sie gesagt haben, aber ich schon, mein Leben soll damit zu tun haben.
Richtig, von Anfang an. Also ich bin nie auf den Gedanken, was weiß ich, Lokführer oder Feuerwehrmann oder was man als Bub vielleicht so hat. Das war von Anfang an, war das meine einzige Entscheidung, in einem Zoo zu arbeiten.
Und dann war klar, da muss im Prinzip irgendein Studium her, das dazu passt.
Ja, also vor allem, man muss wirklich von Anfang an auf der Schiene bleiben. Also man kann nicht irgendwas anders machen, auch wenn das finanziell vielleicht nicht so gut läuft, muss man also wirklich sagen, das ziehe ich jetzt durch. Mhm. Und es hat auch lange gedauert, und sicherlich habe ich erstmal Biologie studiert und habe dann überlegt, wo mache ich Diplomarbeit? Also studiert habe ich in Erlangen.
Mhm. Wo mache ich gebürtige Fränkin, gell?
Also genau, Nürnbergerin. Nürnberg, Und habe dann entschieden, das war auch eine prägende Sendung, Horst Stern, das Leben am seidenen Faden, was mich auf die Spinnen gebracht hat. Und da habe ich mir gedacht, so, über Spinnen ist im Studium eigentlich gar nichts. Ich mache Diplomarbeit über Spinnen, aber gleich über soziale Spinnen, gleich um eben in die richtige Schiene zu kommen. Mhm. Und bin dann nach Regensburg für die Diplomarbeit.
Was ist eine soziale Spinne, danach fragen darf?
Ja klar, es gibt unterschiedliche soziale Spinnen. Es gibt welche, zum Beispiel Radnetzspinnen, die zu mehreren in einem Radnetz leben. Es gibt auch andere Spinnen, die quasi zusammenleben. Spinnen gelten ja als solitär, aber es gibt durchaus auch so Übergangsformen, gerade bei Vogelspinnen. Und das war eben mein Untersuchungsthema, war mir aber dann klar, dass ich, wenn ich in einen Zoo will, dann mit Zootieren arbeiten muss, wenn ich promoviere. Und habe mich dann für südamerikanische Primaten entschieden. So viele Möglichkeiten gab es auch nicht. Wer macht schon was mit Säugetieren in einer Uni? Ne? Also die meisten sind ja jetzt so auf dem molekularbiologischen Bereich unterwegs. Und bin dann nach Kassel, um über südamerikanische Primaten Sozialverhalten zu promovieren.
Naja, Ihre Konkurrenz wäre sozusagen eigentlich bei der Zoologie ja gewesen. Also die Leute, denke ich immer, die Zoologie studieren, die haben vielleicht noch mehr diesen Backup, dass sie sagen, bei mir muss es ein Zoo auch mal werden oder irgendwas in der Art.
Naja, das Studium an sich ist ja Biologie. Mhm. Und wir hatten ja damals noch Diplom. Nach dem Vordiplom entscheidet man sich dann für ein Spezialgebiet, und das ist eben dann die Zoologie in dem Fall. Und in dem Bereich sucht man sich halt dann auch die Themen für die Promotion oder Diplomarbeit aus. Mhm,
Aber muss man dann schon während des Studiums oder während man die Arbeit schreibt versuchen zu kontakten? Muss man Praktika machen, schauen, dass man irgendwo mithelfen kann. Meistens sind ja in einem Zoo oder Tiergarten, vermute ich, Leute, die helfen, ohne dass sie groß Geld damit verdienen wollen, immer sehr gerne genommen, wenn man merkt, die sind interessiert und vom Fach und wollen wirklich mitarbeiten.
Ja, sicher. Also ich habe von Anfang an, also mit dem Beginn des Studiums eigentlich als Tierpflegerin verschiedene Praktika gemacht. Also im Frankfurter Zoo zum Beispiel habe ich als Tierpflegerin gearbeitet. Ich habe in England 4 Wochen als Tierpflegerin gearbeitet. Was auch wichtig ist, erstens kann einem später dann kein Tierpfleger mehr erzählen, wie es läuft.
Ja.
Und zum Zweiten, gerade in England, die Sprache, man muss sprechen. Also das ist, da nützt einem nichts, wenn man bis zum Abitur Englisch gemacht hat. Man muss einfach die Sprache anwenden.
Und das braucht man, wegen der internationalen Kontakte, wegen der Artenschutzprogramme oder über die wir noch reden werden.
Genau.
Also es ist wichtig, da ist die internationale Sprache einfach Englisch.
Ja.
Ja, also das war auch wichtig, dass Sie da von Anfang an mitgearbeitet haben. Nun ist es ja so, ich denke, ist Tierpfleger eigentlich ein Lehrberuf? Also kann man das, ist es eine Ausbildung oder kann man, sag mal, lauf mit, wir bringen dir nach und nach alles bei?
Also es ist gerade in wissenschaftlich geführten Zoos, muss es eine Ausbildung sein. Allerdings ist es natürlich so, dass es so viele duale Ausbildungen ja gar nicht gibt. In Deutschland gibt es es. In anderen europäischen Ländern gibt's nicht, da ist es mehr so eine Schule und Erfahrung. Aber in Deutschland ist es halt Berufsschule plus 3 Jahre Ausbildung in einem Zoo.
Mhm. Wie viel haben wir da wohl? Wissen Sie da zufällig, also rein Interesse, wie viel sind es deutschlandweit?
Oh, das kann ich.
Aber sind es mehr als 20?
Es sind, ja, schon? Wir haben ja in Augsburg schon allein 35. Ja. Also ich denke mal, das ist mit Sicherheit
von den Azubis her. Ich könnte mir vorstellen, dass da immer Interesse besteht, dass man vielleicht gar nicht so sehr Nachwuchs suchen muss.
Ja, nach Corona ist es irgendwie total abgebrochen. Also es war wirklich, wir konnten es uns vorher aussuchen. Wenn wir eine Stelle ausgeschrieben haben, gab es, weiß ich nicht, 20, 30 Bewerbungen. Inzwischen ist es nicht mehr ganz so einfach. Aber es ist natürlich auch so, dass der Anspruch viel größer ist. Man braucht viel mehr Tierpfleger. Man braucht gerade Behavior Enrichment, also Verhaltensanreicherung für die Tiere. Medical Training wird gemacht. Also damit der Tierarzt nicht jedes Mal ein Tier in Narkose legen muss, wenn die trainiert, dass sie den Mund aufmachen oder die Flosse geben oder was auch immer. Also man braucht da auch mehr Leute. Die sind natürlich auch bei Führungen in der Zoopädagogik beschäftigt. Also es ist schon ein ganz anderer Anspruch.
Ja, also schon während des Studiums immer als Tierpflegerin gearbeitet, sich da die ersten Sporen verdient, Kontakte gemacht. Wie ging es dann weiter?
Ja, also ich habe dann mit der Promotion hatte ich, also und das war der 6er im Lotto eigentlich. Es gibt in Deutschland vielleicht 3-4 Stellen für Volontäre. Volontär kennt man ja aus
den Verlagshäusern.
Genau,
auch.
Aus den Verlagshäusern, wo man quasi dann für relativ wenig Geld das Gleiche macht wie dann später als Kurator.
Kann ich so bestätigen aus meiner Branche, genau. Da war es auch so.
Und ist dann eben 2 Jahre, lernt man also dann wirklich die Arbeit als Kurator von Anfang an und hat dann natürlich, sagen wir mal, bessere Chancen, später dann auch eine Stelle zu bekommen.
Wo war das bei Ihnen?
In Krefeld.
In Krefeld?
Ja.
Hat Krefeld einen großen Zoo?
Also kleiner als Augsburg flächenmäßig, aber hat auch alles, was man braucht. Also was man so erwartet als Zoobesucher. Ne? Nashörner, Elefanten, Menschenaffen, große Anlage für Menschenaffen. Und eigentlich alles, was so erwartet wird.
Ja, und wenn man dann das Volontariat gemacht hat und die gleiche Arbeit für etwas mehr Geld tun will, geht man dann auf Tour, oder?
Ja, also das war eben so ein bisschen Bruch, weil ich dann fertig war nach 2 Jahren, dann kommt ja dann neuer Volontär. Ne? Ich habe dann noch ein bisschen so geringfügig beschäftigt, so Zooführer und so gemacht und Jahresbericht und habe gesucht. Und da war gerade gar nichts. Also es war überhaupt nichts. Also als Kurator, ein paar Chefstellen waren ausgeschrieben, aber das war natürlich ein bisschen zu früh. Ne?
Ja.
Und da war ich also ein halbes Jahr arbeitslos und dann fängt man erstmals an zu denken,
Mensch, was hast du gemacht?
Was hast du gemacht? Ja. Was gibt's für Alternativen? Und das war also wirklich, das war dann so ein Loch.
Ne? Ja, das verstehe ich.
Ja.
Und absolut, dann, kann jeder nachvollziehen. Richtig. Weil du gibst ja so viel Herzblut und so viel Engagement rein und du arbeitest ja auch da schon ein paar Jahre hin. Und wenn ich denke, das ist in manchen Berufen so, wo es eigentlich wenig gibt, die dann wirklich da arbeiten können. Zum Beispiel, ich glaube, dass viele, die Kunstgeschichte studieren, stellen sich eine Museumsleitung oder ähnliches vor, ja. Aber dann nimmt man mal die Anzahl der vielen, die das tun und die wenigen, die es dann
stellen,
schaffen.
Ja, stellen,
genau.
Ja.
Und das ist ja in der Zoobranche ganz sicher genauso.
Sicher, ja.
Und dann fragt man sich, was habe ich gemacht? Ja.
Ja. Mhm. Und dann war eine Stelle ausgeschrieben in Ueckermünde. Ueckermünde ist...
Da helfen Sie dem geneigten Bayern jetzt mal geografisch ein bisschen nach.
Mecklenburg-Vorpommern, und zwar an der Grenze zu Polen, also am Stettiner Haff. Also gegenüber vom Stettiner Haff ist dann Usedom, das kennt man vielleicht besser. Also das ist direkt, 20 Kilometer von der polnischen Grenze weg. Und ich habe ja noch in Krefeld gewohnt und hatte dann Vorstellungsgespräch am 6. Januar, was ja für einen Bayern
ist. Ein Dreikönigstag.
Unmöglich eigentlich ist.
Ja.
Und wir sind dann mit dem Auto von Krefeld nach Ueckermünde gefahren und es war eine Katastrophe. Also es war ja damals, es war 95, also die Wende war 6 Jahre vorbei, war also autobahntechnisch noch nicht so viel los und als wir Berlin passiert haben, hat dann irgendwie die Zivilisation aufgehört. Und ich hatte dann das Vorstellungsgespräch und mein Mann war dabei und er hat dann hinterher gesagt, du nimmst die Stelle aber nicht, oder?
Oh je.
Und, weil es war halt wirklich, man kann sich das gar nicht vorstellen heutzutage.
Damals schon, natürlich.
Unglaublich. Ne?
Das war noch eine Ecke von Deutschland, die einfach historisch belastet war.
Ja.
Durch die Entwicklung und sich dann erst im Nachhinein entwickelt hat. Heute wird es anders aussehen.
Heute ist sicherlich anders.
Ja.
Und ich habe dann gesagt, doch, die nehme ich, wenn ich sie kriege.
Ja.
Und dann habe ich sie gekriegt und dann sind wir 95 nach Ueckermünde gezogen. Also ich zumindest. Mein Mann ist in Krefeld geblieben. Ja. Der hatte da eine Firma und ist in Krefeld geblieben. Und ich habe dann 7 Jahre in Ueckermünde Entwicklungsarbeit geleistet.
War es eine gute Zeit trotzdem?
Auf jeden Fall.
Ja.
Es war ein kleiner Zoo, Tierpark, ein e.V., das heißt also, die haben auch den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb machen müssen. Es war also kein städtischer Zoo. Man musste also Personal machen, man musste die Gastronomie machen. Das hat also mich wirklich, wirklich geprägt und hat mir auch ein Wissen gegeben für solche Dinge, die ich ja vorher nicht hatte. Ich meine, Biologie studiert, Zoologie gemacht, südamerikanische Primaten und Spinnen.
Da weißt du nicht unbedingt, wie viel Kilo Kaffee du brauchst.
Richtig. Mhm. Ne? Oder wie der Jahresabschluss gemacht wird oder wie man Geld kriegt oder was auch immer. Also das hat mir wahnsinnig geholfen.
Und wie Sie dann nach Augsburg gekommen sind, darüber unterhalten wir uns gleich. Habe die Gere, unser Gästeratsch heute mit Zoo-Chefin Barbara Janschke. Über 20 Jahre lang hat sie den Augsburger Zoo geprägt und geleitet. Wir haben gerade gehört, wie schwierig der Weg war, dann doch zu einer Position. Es hat sie vom äußersten Zipfel Ostdeutschlands dann Richtung Bayern wieder zurück verschlagen, in Anführungszeichen. Da haben Sie natürlich sofort zugegriffen, als dann die Augsburger Stelle vakant war, oder? Haben Sie gesagt, da muss ich jetzt hin.
Ja, also es waren natürlich andere, also ich war ja 7 Jahre in Ueckermünde und es gab auch andere, also ich wollte ja unbedingt wieder weg da, gab andere Stellenausschreibungen auch als Kuratoren, also in der zweiten Reihe. Hätte ich eigentlich lieber gemacht, weil ich wollte ja was mit Tieren machen und nicht unbedingt Verwaltung.
Ja, ne? Klar, das ist immer das, gell? Der Chefposten hat dann mit der Praxis oft nicht so viel zu tun.
Richtig. Ja. Aber das war hauptsächlich Nordrhein-Westfalen, also auch relativ weit weg. Und wie gesagt, Nürnbergerin. Und als dann Augsburg ausgeschrieben war, habe ich mir gedacht, die willst du unbedingt haben. Die willst du unbedingt haben.
Wo wird das ausgeschrieben übrigens? Gibt es ein Fachblatt?
Ja, heutzutage,
heutzutage ist klar, aber
24
damals,
Jahre später, Es gab den zoologischen, oder es gibt immer noch den zoologischen Garten, der kommt aber nur alle Vierteljahr raus. Es ist eigentlich kaum in Zeitungen, in Printmedien gemacht worden, weil das ist, wird ja deutschlandweit gesucht, ne?
Ja, ja. Gut, du kannst die überregionalen großen Tageszeitungen könnte man machen. Aber vermutlich hat sich das auch in den Fachkreisen gesagt, du hast schon gehört oder so. Gell? Ja, also eher Mundpropaganda.
Ja. Genau, Mundpropaganda.
So, und da wollten sie jetzt hin.
Unbedingt.
Und wie haben sie sich da verkauft, dass die gesagt haben, die müssen wir nehmen, die Frau?
Ich war überzeugend anscheinend. Es gab halt zwei Bewerberrunden und das erste waren, glaube ich, 15, die zweiten waren dann 3. Also da habe ich mich halt anscheinend gut verkauft. Es ist immer schwierig, als Außenstehende zu sagen, wie dann die Entscheidung gelaufen ist. Aber
wurde damals, Entschuldigung, das fragt man heute eigentlich nicht mehr, aber damals schon noch, hat die Frauenkarte noch eine Rolle gespielt, die sie ziehen konnten? Vermutlich tatsächlich ein bisschen, oder?
Ich weiß es nicht, weil ich war ja in der Entscheidung nicht dabei, aber ich war also, ich glaube, fast die einzige, es gab ja nicht so viele Frauen, ich war fast die einzige Frau, würde ich sagen, von allen, die sich beworben haben, also gerade in der Ebene. Also am Schluss bei den letzten dreien war ich auf jeden Fall die einzige Frau, aber ich weiß es nicht, ob da die Frau, ich habe halt überzeugt.
Oder dass sie einfach das andere, was sie schon gemacht haben, zu einem guten Projekt gemacht hatten. Es hat sich sicher auch rumgesprochen. So, und jetzt also Augsburg. Augsburg, ja, auch ein entzückender Zoo, wie ich persönlich finde. Also ich empfehle den immer, wenn jemand sagt, mit den Kindern wohin, sage ich, ja, ihr könnt nach München, aber guckt euch vielleicht Augsburg an. Ist nicht ganz so, ist ein bisschen gelassener in der Gesamtanmutung. Was haben Sie vorgefunden, wo man heutzutage sagen würde, oh mein Gott, geht doch gar nicht. Was war denn da los?
Puh, also ich meine, ich habe das ja gar nicht so mitgekriegt, was alles in Augsburg gelaufen ist. In Ueckermünde kriegt man das gar nicht so mit. Das ist ja doch sehr regional. Ich war vorher natürlich auch schon ein, zwei Mal in Augsburg, fand ihn jetzt gar nicht so schlecht und habe dann auch, als ich angefangen habe, gesagt, also so katastrophal ist es nicht. Natürlich gibt es an jedem Zoo Sachen,
wo man verbessern könnte. Weiß, da würde ich gern was tun. Ja.
Das Hauptproblem war, glaube ich, so das Ganze hinter den Kulissen, was da abgelaufen ist. Ich glaube, die Tiergehege waren es gar nicht so unbedingt. Natürlich hatten wir keine sogenannte Paragraph 11-Genehmigung. Paragraph 11-Genehmigung ist also, heute sagt man Zoogenehmigung, dass man also Tiere halten darf. Da gibt es also zig Unterabteilungen noch für Papageien, für große Raubtiere und so weiter. Mhm.
Einfach Kriterien, die erfüllt sein müssen, genau. damit der Zoo zum Beispiel Papageien haben kann oder zum Beispiel Raubkatzen haben kann. Ja.
Ja, genau. Also ich meine, wir waren zu Augsburg war Mitglied im Europäischen Zooverband, im Weltzooverband, im Deutschen Zooverband, also von daher waren wir da, was die Fakten angeht, alles im grünen Bereich. Man musste halt jetzt mit dem Veterinäramt, die ja die Aufsichtsbehörde des Zoologischen Gartens sind. Mit
nach wie vor immer sind, immer noch. Immer noch
ja. Ich glaube, also in Bayern zumindest immer. Und mit denen musste man also dann Termine machen, Rundgänge machen, alles durchsprechen, die beanstandeten Punkte beheben, was natürlich ein bisschen gedauert hat, sich einen Überblick über die finanzielle Situation beschaffen. Und das war eigentlich der Hauptpunkt. Die Finanzen waren also
nicht gut.
Unterirdisch.
Ja, okay. Na,
also faktisch wurde mir also gesagt, eigentlich müssten sie Insolvenz anmelden.
Ach du liebe Zeit.
Aha. Also das war wirklich, das war also schon ein Schock, das wusste ich natürlich auch so nicht. Aber Augsburg war verschuldet und da gibt es ja so Vorgaben, ab wann dann Insolvenz angemeldet werden muss. Und da waren wir also knapp dran und dann habe ich mir gedacht, also deswegen bin ich eigentlich nicht nach Augsburg gekommen, um den Zoo abzuwickeln.
Dann ist ihr Kampfgeist erwacht.
Ja, und dann hat mir wirklich also die Stadt ganz, ganz groß geholfen, indem sie mir 1 Million Euro gegeben hat, um einfach diese Insolvenz abzuwenden. Mhm. Und dann musste ich halt ran.
Mhm. Aber es waren schon auch ein paar Sachen, die, glaube ich, von der Tierhaltung her nicht so schön waren. Wenn ich es recht erinnere, war das Elefantengehege, gab es in dem Sinne, die mussten, glaube ich, angekettet sein.
Also es waren 3 oder 4 Punkte, die ich relativ schnell angreifen musste. Das eine war, wie Sie richtig sagen, Elefantenanlage mit in Kettenhaltung. Dann waren die Seehunde und Seebären in einer Anlage, die mussten also aufgeteilt werden. Und das Überwinterungsquartier der Pelikane, die haben also mussten ja im Winter im Warmen gehalten werden. Normal waren sie auf dem Teich drauf und sind dann im Winter dann in so einen Dachboden umgesetzt worden und kamen dann erst im Sommer wieder raus auf die Anlage. Und das waren also eigentlich die 3 Punkte, die schnellstmöglich angegriffen werden mussten.
Was und, Sie dann auch getan haben?
Ja, da bin ich auch dem Freundeskreis sehr dankbar. Das ist also hauptsächlich durch die Initiative des Freundeskreises des Augsburger Zoos passiert. Die haben sowohl die Pelikanüberwinterung finanziert, als auch eine neue Seehundanlage und den Umbau der Seebärenanlage. Und mit der 1 Million von der Stadt konnte ich die Elefantenanlage umbauen.
Ja, Gott sei Dank. Das war doch für Sie bestimmt ein erhebender und emotionaler Moment. Ich meine, heutzutage glaube ich, möchte mir gar nicht vorstellen, was da los wäre, wenn sowas in einem Zoo wäre, dass da Elefanten mit Ketten sind. Damals, war es damals in Anführungszeichen normal?
Eigentlich ja. Also das ist jetzt, muss ich ein bisschen ins Fachspezifische abschweifen. Also wir hatten ja ein paar Jahre vorher noch Dressuren bei den Elefanten. Mhm. Wir haben ja auch einen alten Zirkuselefanten gehabt, die also Kopfstände gemacht haben. Wir hatten lange Elefantenreiten, auch zu meiner Zeit noch, mit einer Afrikanerkuh haben wir Elefantenreiten gemacht. Und ja, es war eigentlich immer ein sogenanntes Hands-on. Das heißt, die Pfleger sind zu den Elefanten auf die Anlage rein, hatten direkten Kontakt mit den Elefanten. Und das ist inzwischen überhaupt nicht mehr machbar. Also kein Pfleger geht mehr zu den Elefanten rein. Das ging schon mal los, weil zunehmend Bullenhaltung und Familiengruppen und Zucht.
Das wäre einfach auch gefährlich.
Und das ist gefährlich. Und deswegen stellen eigentlich auch europaweit, haben alle umgestellt auf sogenanntes Protected Contact. Das heißt also, die werden trainiert, die Elefanten, aber immer durch ein Gitter. Also die müssen das machen oder die machen das, was von ihnen verlangt wird, einfach auch um mal die Ohren anzuschauen, das Maul anzuschauen, die Füße, also Fußpflege zu machen und so weiter. Und es war halt damals nicht so. Da ist man reingegangen zu den Elefanten.
Und wie schnell sind Sie denn aus dieser Gefahrenzone damals rausgekommen, von dieser fast drohenden Insolvenz, um zu sagen, es geht, wir sehen Licht am Ende des Tunnels, wir können auch vielleicht wirtschaftlich Erfolg haben?
Oh, das ist schwierig, das ist schwierig, weil es halt so für mich war das immer so Step by Step. Man hat immer ein Problem und das Problem muss gelöst werden. Und dann kommt das nächste Problem. Also es war immer für mich die Einnahmesituation zu verbessern und gleichzeitig die Ausgabensituation zu reduzieren. Das ist jetzt eigentlich selbstverständlich, aber...
Vielleicht können Sie die Bundesregierung beraten.
Ja, können mich ja mal anrufen.
Das sind auch Elefanten.
Ich meine, es ist ja viel, was in der Zoowelt eigentlich gang und gäbe war, ist in Augsburg nicht gelaufen. Also zum Beispiel Patenschaften. Also ich habe in jedem Zoo, hatte ich Patenschaften. Das heißt also, man kann ein Tier... Ja. Als Pate symbolisch nehmen und zahlt dafür Geld und kriegt dann eine Spendenbescheinigung.
Ja, mit diesem Geld kann der Zoo Futter kaufen, kann die krankenpflegerischen Kosten, medizinischen Kosten stemmen, wenn es nötig wird.
Mhm. Ja, genau. Mhm. Und gleichzeitig ist der Zoobesucher hat eine im gehörten
Ja, man kann sagen, mein.
Zoo, mein Patentier.
Ja, genau.
Also das war so ein Ding, was ich relativ schnell angefangen habe. Also glaube schon nach einem halben Jahr oder Jahr. Und das zweite waren Veranstaltungen. Es ist immer in den letzten Jahren auch immer mehr geworden. Man muss sich immer vorstellen, der Zoo hat 365 Tage im Jahr auf.
Ja.
Ist das Wetter schlecht, kann ich ja irgendwann nächste Woche oder morgen oder nächsten Sonntag oder irgendwas in den Zoo gehen. Also da gibt es kein, man ist überhaupt nicht im Gedächtnis der Menschen. Und da muss man irgendwie Veranstaltungen machen, um zu sagen, so, heute ist Dschungelnacht, heute ist das und das, heute gehe ich in den Zoo. Mhm. Ne? Wenn man jetzt, ich weiß nicht, München Oktoberfest zum Beispiel, das ist 2 Wochen. Wenn man da hin will, muss man in den 2 Wochen hingehen.
Ja.
Sonst gibt's es nicht. Und ja. So ist es beim Zoo dann auch. Wenn ich hin will, muss ich an diesen Tagen gehen.
Ja. Ne? Also man braucht einfach dann schon ein bisschen die Masse, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen, dass man einfach weiß, das können wir auch schon mit Eintrittsgeldern erzielen. Und ich denke mir auch, dieser Gastrobereich ist enorm wichtig mittlerweile für die Gesamtbilanz, richtig?
Ja, also wir haben das alles verpachtet, weil ich habe, also nachdem wir eine GmbH sind, habe ich so mit dem Zoo auch genug zu tun, was die Geschäftsführung angeht. Wir haben also die Gastronomie verpachtet. Pachtet, aber die Einnahmen sind natürlich nicht zu verachten. Ne?
Ja, ja.
Und es ist auch ein schönes Geben und Nehmen. Also wir müssen schön zusammenarbeiten immer.
Haben Sie es jemals bereut, dass Sie gesagt haben, ich hätte mir auch einen anderen Zoo, einen größeren vorstellen können, ein anderes Bundesland? Oder sagen Sie, nee, also Augsburg war genau für mich dann wirklich das Richtige?
Also Augsburg ist für mich das Richtige gewesen. Die Stadt ist genau, hat genau die richtige Größe. Ich muss sagen, ich bin 2 Jahre später ist Nürnberg ausgeschrieben gewesen als Zoodirektorenstelle. Ich habe kurz überlegt, weil ich meine, Nürnberg ist halt meine Geburtsstadt.
Ja.
Und habe mir dann aber gedacht, nee, ob ich mich da bewerben soll. Dann habe ich mir gedacht, nee, also erstens ist mir Nürnberg zu groß. Und zweitens, jetzt aufgeben nach 2 Jahren, wo ich also schon ganz gut angefangen habe in Augsburg und in Nürnberg komme ich dann gar nicht mehr an die Tiere ran. In Augsburg komme ich ja doch noch an die Tiere ran. Ne? Also von daher habe ich nur kurz überlegt und habe es dann gelassen.
Ja, und wir wissen ja seit letzter Woche, da macht ja die SKL, die Süddeutsche Klassenlotterie, gibt ja immer ein Ranking in Auftrag. Das ist also sehr ernst gemeint. Das wird von Meinungsforschern und wissenschaftlich begleitet, wo die Menschen am glücklichsten sind. Die Frage richtet sich ganz gezielt nach Großstädten, also Städten, die über 200.000 Einwohner haben. Und auf Platz 2 nach Erfurt kam Augsburg.
Augsburg.
Da haben sie gestrahlt, meine Augsburger Kollegen. Haben wir doch immer schon gewusst.
Ja,
wissen
genau.
Wir doch. Sagt sie zu laut, sonst kommen sie alle. Na, also Augsburg war für sie genau das Richtige. Und ich glaube, auch für den Zoo war es sicher gut, weil sie haben den Weg angefangen zu gehen und sie konnten ihn einfach weiter beschreiten. Und wahrscheinlich war es für den Zoo auch genau das Richtige, dass nicht nach 2 Jahren gleich wieder ein Wechsel da war.
Sicherlich, auf jeden Fall, glaube ich auch, ja.
Barbara Janschke, langjährige Zoo-Chefin in Augsburg, hat uns gerade erzählt, wie das war, als sie ankam und eigentlich der Zoo vor der Insolvenz stand und wie sie dann Kampfgeist entwickeln musste und Fantasie, um es eben nicht so weit kommen zu lassen. Erzählen Sie uns mal bloß ein paar Fakten. Wie groß ist der Zoo? Welche Fläche? Wie viele Tiere? Wie viele Besucher? Einfach, dass wir so ein bisschen einschätzen können.
Ja, gerne. Also Fläche ist 22 Hektar. Das ist also gerade, glaube ich, die richtig schöne Größe für
einen
Zoo.
Kann man gut laufen.
Kann man gut laufen. Das Tolle ist, was unsere Besucher auch sehr zu schätzen wissen, wir haben einen eindeutigen Rundgang.
Ja.
Also entgegen des Uhrzeigersinns geht jeder. Das heißt, wir können die Schilder so ausrichten, wir können die Eingänge so ausrichten. Wir haben, wie viele Tiere haben wir denn? Ungefähr 1200 Tiere in 300 Arten oder 250 Arten inzwischen. Und im Jahr, wir hatten schon mal über 700.000 Besucher. Das war nach Corona. Und dann im Jahr drauf auch. Aber jetzt sind wir so bei 670.000 Besuchern etwa. Wir haben ein sehr großes Einzugsgebiet.
Ja.
Ich meine, man muss immer sagen, die Zoos in Bayern sind keine Konkurrent.
Nein.
Sind keine.
Sehe ich auch nicht so. Jeder sich steht und hat was Besonderes.
Ja, und genau. Auch jeder hat seine Besucher. Ich meine, wir sind weit genug auseinander. In Nordrhein-Westfalen ist es ein bisschen anders, wo ein Zoo in jeder Ecke ist. Aber ich meine, nach München sind es, weiß nicht, 70 Kilometer, nach Nürnberg sind es 150 Kilometer. Und wenn man Stuttgart noch einbezieht, sind es, weiß ich nicht, knapp 200 oder 180 Kilometer. Also man hat seine Stammkunden, die man anzieht. Aber trotzdem, wir haben also, sagen wir nach Ingolstadt, Richtung Ingolstadt oder Richtung Ulm, da muss man sich halt entscheiden, in welche Richtung man geht. Also wir haben relativ, oder Allgäu.
Allgäu kommen viele
Allgäu
zu euch,
kommen viele, ist auch.
Wir sind auch immer zu euch gefahren mit unserer Tochter,
ja,
muss ich ganz ehrlich
sagen.
Wir
haben ein großes Einzugsgebiet, ja.
Weil es einfach, ich empfinde den Augsburger Zoo immer als gemütlich. Vielleicht ist das so mein, wo ich dachte, das ist gemütlich. Da habe ich das Gefühl, den kann ich schaffen. Da habe ich aus eigentlich alles gesehen, wenn ich mich da einen Tag bewege. Ja. Das ist schon schön, ja.
Also gerade mit Kindern, glaube ich. Ne? Und mir geht es immer noch so, also wenn ich nach Hellabrunn gehe, meistens habe ich ja dann irgendeinen Termin, dann habe ich irgendein ein Ziel. Aber wenn ich so zum Spaß mal durch den Zug
gehe. Man muss sich ein bisschen entscheiden, gell, was man macht.
Man muss sich entscheiden und ich brauche immer einen Plan.
Ja.
Ich brauche immer einen Plan, man kann nicht irgendwie gefühlsmäßig, entweder muss man nach den Hinweisschildern gehen oder mit dem Plan laufen. Und das ist halt in Augsburg nicht so, man läuft eine Runde und hat alles gesehen.
Ja. Wer sind denn die Stars? Welche Tiere, sagen Sie, ach, da stehen sie eigentlich wirklich immer?
Erdmännchen.
Die Erdmännchen.
Also, keine Ahnung, das ist von jedem ganz, ganz unterschiedlich. Und das ist für mich auch immer so das Argument, dass man halt Elefanten braucht und Giraffen braucht und Löwen braucht, weil man entscheidet sich zu Hause am Küchentisch, wenn das Wetter passt, sagt das Kind, wir gehen ins Zoo, ich will die Elefanten sehen.
Es sagt nicht, ich will die Erdmännchen sehen.
Ich will die Erdmännchen sehen. Ne? Und wenn sie dann rausgehen, glaube ich, was hat euch am meisten beeindruckt? Erdmännchen und begehbare Kateranlage. Wette ich fast.
Die Kater sind diese kleinen, flinken
Lemuren, wo man durchlaufen kann durch die Anlage. Ja,
ja glaube ich schon. Was sind Ihre Lieblinge?
Ja, meine Standardantwort immer als Zoodirektorin darf man natürlich keine Lieblingstiere
haben. Nein, aber ein bisschen, dass man sagt, also ich wenn ich frei habe oder wenn ich gucken will oder runterkommen will, dann gehe ich dorthin und schaue und staune selber immer mal wieder ein bisschen.
Es ist ja immer so, was man am besten kennt, findet man auch toll. Also mein Herz schlägt immer noch für Primaten natürlich.
Ja.
Und das ist der Vorteil eines Zoodirektors, man kann ja die Richtung, die der Zoo geht, auch
bisschen mitgestalten.
Und ich glaube, wir haben jetzt dreimal so viele Arten an Primaten, wie wir es.
Tatsächlich?
Ja, mindestens. Ja.
Es ist doch auch schön. Ja,
ich meine, die Kapuziner, da ist immer was los.
Ja.
Die schlagen ihre Nüsse auf, die flirten mit den Besuchern, da ist immer was los.
Ja. Sie haben vorhin gesagt, das Veterinäramt ist so ein bisschen das Kontrollorgan. Wer entscheidet sonst noch mit? Also wenn man sagt, wir wollen jetzt das Gehege vergrößern oder wir wollen einen neuen Elefanten da dazu nehmen. Also wie laufen die Entscheidungsprozesse ab? Wer ist da alles beteiligt oder wer darf sich alles beteiligen?
Oh, das ist eine... Wie lange haben wir noch Zeit?
Haben wir schon noch. Aber so eine Liste, ui, okay.
Das ist schwierig. Ja. Das ist sehr, sehr differenziert zu betrachten. Also wenn es um Tiere geht... Also wenn es um Tiertausch geht oder neue Tiere bekommen, wenn wir jetzt, sagen wir mal, eine Giraffe brauchen oder so, dann läuft es über den Europäischen Zooverband und die Zuchtbücher.
Ja.
Also da sagt man dann, da hat man dann die Liste, sagt man, ich brauche jetzt, was weiß ich, ein Wasserschwein, Männchen.
Und dann wird geguckt, dass die Genetik stimmt, dass die Linien gut auseinander sind, damit nicht zu viel gleiches Erbgut da ist, etc. Ja.
Genau, also wir haben zum Beispiel jetzt vor 2 Jahren schon kein Maine-Wolf mehr gehabt, der ist uralt geworden, unser letzter Maine-Wolf ist verstorben und dann haben wir jetzt neue Maine-Wölfe gesucht und dann gibt man dem EEP, also dem Europäischen Erhaltungszuchtprogramm, die Info, wir suchen Maine-Wölfe und das schaut dann nach und dann hat es uns ein paar zugeteilt sozusagen. Was jetzt Gehege angeht, Umbau angeht, es gibt natürlich jetzt wieder neue Regeln, neue Vorgaben, was man haben muss. Wir mussten also jetzt Giraffenanlage erweitern, vom Veterinäramt aus. Das Elefantenhaus war natürlich schon lange, neues Elefantenhaus war schon lange zu machen. Und bei solchen Sachen, solange der Zoo das Geld dafür hat,
Ist ja alles kein Problem.
Ist alles kein Problem.
Ja, genau.
Ne? Mhm. Also wir haben viel halt auch selber gemacht, kleinere Sachen mit eigenen Handwerkern. Wir haben jetzt die Wasserbüffel umgezogen wegen Himalaya. Die mussten umziehen ins alte Elefantenhaus. Da bauen unsere Handwerker jetzt gerade noch einen Stall. Ich habe im Tigerhaus eine Nachttierabteilung gemacht. Nachttiere waren immer so auch noch meine heimlichen Wünsche, ne? Nachtaktive Tiere. Und bei so großen Sachen muss man halt gucken, entweder ob man Geld kriegt von Sponsoren oder von der Stadt oder wo auch immer. Oder man muss selbst erwirtschaften.
Mhm. Also man muss auch ein bisschen klappern gehen und betteln gehen, das darf man sich nicht zu schade sein.
Nein.
Ja.
Und wir haben jetzt seit 2009 oder 11, keine Ahnung. Also seit ein paar Jahren haben wir jetzt eigentlich auch ein externes Sponsoring, wo wir eben als Zoo mit einem relativ geringen Werbedruck, wir haben ja keine Plakatwände mit Werbung, eben regionalen Firmen die Möglichkeit geben, auch Werbung zu machen im Zoo. Und das funktioniert auch ganz gut. Wir haben den gesamten Spielplatz, den gesamten großen Spielplatz mit Sponsoring erstellt. Und von daher, und im Elefantenhaus haben wir auch ganz viel mit Sponsoring gemacht. Und das bringt halt auch Geld.
Ja. Also ich sehe schon, es ist schon das Thema Geld und Wirtschaften ist ein wirklich großer Brocken bei der leitenden Arbeit
auf jeden
in einem
Fall,
Zoo.
Ja. Ja.
Dass man das immer im Blick haben muss. Wo stehen wir? Wo wollen wir hin? Was müssen wir machen? Wie viel Geld brauchen wir? Was haben wir zur Verfügung? Wo müssen wir noch schauen, wo wir was herkriegen? Da sind wir wieder beim Thema, gell? An den Tieren ist dann jemand anders dran, wenn sie an den Büchern und sitzen oder so.
Ne? Richtig. Ja. Also ich meine, am Anfang war ja der Zoo relativ klein, auch personell klein, gerade was die Verwaltung angeht. Es war also nur, also die Chefin war da, es war ein Kurator da, es war der Buchhalter da und die Kassenleitung. Und der Zoolehrer, also der Zoopädagoge, war, glaube ich, abgestellt von der Schule, von der Stadt für zwei Nachmittage oder so. Und das war's. Und inzwischen gibt's Sachbearbeiter. Es gibt eine Zooschule mit zwei, also einer ganzen Stelle und zwei Teilzeitkräften. Es gibt eine Marketingabteilung, es gibt...
Ja, und das alles braucht man auch heutzutage, um bestehen zu können. Ja. Wer organisiert das Internet, Social-Media-Auftritte oder neue schöne Bilder auf der Website? Auch das muss ja sein, ohne geht's nicht mehr.
Richtig, anders geht's nicht. Ich meine, man muss immer sichtbar sein, der Zoo muss sichtbar sein nach außen hin.
Sagt Barbara Janschke. Bis hierhin vielen Dank, wir unterhalten uns nach den 11 Uhr Nachrichten weiter.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Und wir sind heute unterwegs durch den Augsburger Zoo mit der Frau, die ihn fast ein Vierteljahrhundert lang geprägt und gestaltet hat, mit der Zoodirektorin im Unruhestand, Barbara Janschke, eine gebürtige Fränkin. Und wie kommt man da in Augsburg zurecht eigentlich?
ich war ja in ganz Deutschland. Ich war in Regensburg, ich war in Kassel, ich war in Krefeld, ich war in Ueckermünde und jetzt wieder in Augsburg. Also das Lustige ist, als ich in Ueckermünde war, war es natürlich für mich ganz schwierig, weil das... Die sprechen ja Hochdeutsch. Also sprechen auch platt, aber
ziemlich Hochdeutsch, ja.
Hochdeutsch. Ja. Und die 7 Jahre habe ich natürlich mein Fränkisch total abgelegt, habe mich aber offen gestanden, am 24.12. bin ich immer zum Christkindlesmarkt gegangen und habe mich geahlt im Fränkisch. Also man hört es dann, wenn man nicht mehr da wohnt, hört man das viel, viel deutlicher und genießt es halt auch. Ich habe mich wirklich dann geahlt im Nürnbergerischen. Und dann, ich passe mich jetzt ein bisschen oder sagen wir mal, ich schwanke ein bisschen mehr, ich gehe mehr in Richtung Fränkisch wieder, gerade das rollende R, das hatte ich in Ueckermünde nicht. Und das Witzige war, ich war 3 Monate in Augsburg oder ein halbes Jahr in Augsburg, da hat mich mein Kollege aus Stralsund angerufen und dann haben wir uns unterhalten, er wollte irgendwie ein Tier von uns haben, dann haben wir uns so unterhalten, er sagte, das gibt's ja nicht. Das gibt es nicht, wir haben 7 Jahre gebraucht, dir Hochdeutsch beizubringen Und kaum bist du ein halbes Jahr in Bayern, redest schon wieder so wie vorher.
Wir sprechen über den Augsburger Zoo, den Sie mitgestaltet und umgestaltet haben. Zoos haben ja immer zwei Seiten. Es gibt die, die gern hingehen und sagen, die sind wichtig. Und es gibt die andere Seite, die sagt, wir sollten überhaupt keine Tiere irgendwo einsperren oder zur Schau stellen. Das ist natürlich dieser wahnsinnige Spagat, den man auch als Zoochefin jeden Tag irgendwie leisten muss.
Ja, das stimmt. Und das ist halt in den letzten Jahren, sind die nicht mehr geworden, aber auf jeden Fall lauter geworden, auch dank Social Media gerade.
Vielleicht auch ein bisschen aggressiver im Ton.
Aggressiver auch im Ton sicherlich. Sie werden eher wahrgenommen. Es wird aber natürlich überhaupt nicht berücksichtigt, wie sich die Natur ändert im Sinne von immer weniger Lebensräume für die Tiere. Und ich bin auch immer erschüttert, wie wenig die Leute eigentlich von Tieren wissen. Man muss nur mal Wer wird Millionär anschauen. Wenn eine Zoologie-Frage kommt, kann die keiner beantworten. Das heißt also, wir sind dafür da, die Zoos sind dafür da, dass natürlich auch Wissen weitergebracht wird. Und es hat sich natürlich auch bei der Haltung unheimlich viel geändert. Wir haben gerade gesprochen über die angeketteten Elefanten. Das war vor 20 Jahren. Also ist noch gar nicht so lang her. Nee. Und inzwischen haben wir ein Elefantenhaus, wo sie 10-mal so viel Platz haben. Und auch die Elefantenhaltung hat sich geändert. Inzwischen sind es Familiengruppen. Inzwischen werden auch Matrilinien weitergegeben, nicht einzelne Tiere. Also es hat sich in der Zoowelt unglaublich viel zum Besseren verändert, auch was die Gehege und so weiter angeht. Und natürlich auch die Sachen, die die Zoos für den Arten- und Naturschutz machen.
Das ist also es gibt einfach Arten, man muss es ja nur wirklich offen aussprechen, die würden ohne Zoos wahrscheinlich verschwunden sein von dieser Erde. Das ist so.
Das ist so und es gibt ja auch bei der IUCN den Begriff Extinct in the Wild. Das heißt also, die gibt's nur noch in Menschenobhut. Da gibt's, ich weiß nicht, ganz viele verschiedene Arten, die es nur noch in Menschenobhut gibt, die wahrscheinlich nicht wahrgenommen werden, weil es sich um Schnecken oder Krustazeen, Krebse und sowas handelt. Aber die gibt es faktisch draußen nicht mehr. Sicherlich bei Schweißgepferden war es so, bei arabischen Oryx war es so, es gab eine Weltherde von 17 Tieren und draußen gab es keine mehr. Und inzwischen gibt es draußen wieder mehrere hundert Tiere. Mhm. Und das ist also dank der Zoos passiert.
17 Tiere weltweit, ja. Eine Weltherde, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Wow. Und das ist halt die gute Seite auch an diesen Artenschutzprogrammen, dass man nicht nur die Art erhalten kann, sondern dass man auch Populationen vergrößern kann. Und da wird ja international komplett weltweit zusammengearbeitet.
Auf jeden Fall. Ja, und das ist ja auch gut, wenn es die Zoos machen. Wir haben jetzt gerade wieder, unterstützen wir auch, das Auswertungsprojekt in Kasachstan mit Schweißgepferden, wo jetzt wieder welche ausgewildert wurden, beziehungsweise auch wieder acht oder zehn Tiere nach Kasachstan gebracht wurden.
Von euch aus?
Wir haben eine Hengstgruppe. Das muss auch sein, dass die überschüssigen Hengste halt irgendwo Plätze finden, damit andere züchten können, um die wieder aus. Also wir gehören ja alle zusammen. Wir sind ja verbunden sozusagen. Und die werden halt, bevor sie rausgelassen werden, mit einem Sender versehen. Und dann sagt man, das Halsband muss aber jetzt nicht unbedingt sein. Natürlich muss es sein, weil man muss ja monitoren. Man muss ja wissen, was mit den Tieren passiert, wenn die dann in die Natur entlassen werden. Muss man sehen, der hat jetzt einen Fohlen, der geht da und dahin. Also das ist essentiell, um es wissenschaftlich zu begleiten.
Ja, die Adler, die im Nationalpark Berchtesgaden angesiedelt werden, haben natürlich auch ihre Sender. Und beziehungsweise sie sind ganz unglücklich, die Vogelkunder, wenn ein Sender nicht funktioniert, weil sie nicht wissen, wo ist das Tier? Lebt es noch oder geht es dem gut? Wo hält er sich auf? Was zieht er gerade für Kreise? Mhm. Also wenn man es wissenschaftlich begleiten will, ist es tatsächlich wichtig. Klären Sie über diese Themata auf, ja. Nur auf der Schautafel, in Anführungszeichen nur, oder auch in den Zoo, Schulen, wenn Sie sagen, wir arbeiten ja mit Schulkindern, wir bringen denen Wissen bei über Lebensräume, über Klimaverhältnisse, über die Dinge, die sich in der Natur leider auch nicht zum Guten verändern.
Ja, also da haben wir einen ganz großen Schwerpunkt natürlich in der Zooschule und wir haben jetzt ganz aktuell erst seit einigen Monaten auch einen sogenannten Audio-Guide, den kann man also abhören und da geht man durch den Zoo an verschiedenen Stationen vorbei, wo wir eben auch Projekte im Ursprungsgebiet haben. Also man kommt zu den Pinguinen, weil wir mit Magellan-Pinguinen was machen, man kommt zu den Gürteltieren, weil wir mit dem Riesengürteltier in Brasilien was machen. Und noch verschiedene andere Stationen, was man sich halt auch, wenn man keine Führung bucht, selbst anhören kann bei einem Rundgang.
Mhm. Kann man Menschen dann überzeugen, wenn man sagt, kommt's halt mal her, schaut es euch halt mal an, wir erklären es auch euch gut, wir erklären euch die Hintergründe, also wir sprechen dann schon mit euch? Oder sind da Fronten so, hat man da so Scheiben vorm Kopf?
Mal so, mal so. Also es gibt unterschiedliche. Ne? Also manche kann man einfach nicht überzeugen. Die sind eben so, die sind auch nicht zugänglich für irgendwelche Argumente. Aber ich habe jetzt vor ein paar Tagen habe ich von einer Freundin gehört, die hat in einer, die ist Kindergärtnerin und hat mit den Kindern im Kindergarten mit ihrer Klasse eben über Zoos gesprochen. Ein Kind war dabei, also das war absolut gegen Zoos. Und dann hat sie ihm erklärt, aber Zoos machen doch gute Sachen und draußen gibt es gar nicht mehr so viel Lebensraum und die züchten die Tiere, um die dann auch wieder auszuwildern und so weiter und so fort. Und dann war es überzeugt. Mhm. Also man muss wirklich mit den ganz, ganz Kleinen, glaube ich, anfangen auch und mit den Schulkindern.
Mhm. Welchen Anteil spielt denn das an der Zooarbeit? Also wo Sie sagen, na, ich war schon vom, wenn ich es jetzt mal prozentual schätze, so und so viel meiner Zeit oder meiner Beschäftigung war tatsächlich auch mit diesem ganzen Artenschutz, mit der Artenschutzthematik belegt?
Relativ wenig. Wir haben ein Kuratorium. Wir haben ein Kuratorium, das einmal im Jahr über unsere Gelder entscheidet. Bei uns zahlt ja jeder Besucher 1 Euro beziehungsweise 5 Euro bei Jahreskarten, wenn er es will. Alle wollen eigentlich, also es kann man quasi nicht messen, was nicht gezahlt wird. Und da habe ich natürlich mir die verschiedenen Projekte rausgesucht. Aber es ist inzwischen so viel Geld geworden, seitdem wir den Artenschutz-Euro eingeführt haben, ist es so viel Geld im Jahr geworden, 400.000 Euro, dass ich das nicht mehr schaffe.
Ja.
Und wir haben jetzt seit nicht allzu langer Zeit eine Kuratorin, die sich speziell für die Projekte interessiert und auch natürlich neue Projekte sucht, schaut auch nach Budget, muss, also wie ist das Geld verwendet worden, ist es ordentlich verwendet worden, muss abfragen, wie schaut es nächstes Jahr aus, was plant ihr damit und so weiter. Also das ist, hat jetzt so eine Größenordnung angenommen, dass man das als Direktor nicht mehr schafft.
Reden wir mal über Glücksgefühle, abgesehen davon, dass es wahrscheinlich schon mal ein Glück ist, so einen Arbeitsplatz zu haben, wo man sagt, ich muss nicht arbeiten, ich darf. Aber es gibt doch sicher Situationen oder gab Situationen, wo man sich einfach ehrlich gefreut hat. Eine Tiergeburt oder dass ein Tier eine Krankheit dann doch überlebt hat, wo man gedacht hat, der oder die schafft's nimmer. Erzählen Sie uns ein bisschen, wenn's mögen.
Ja, ich meine, natürlich, solche Eröffnungen wie jetzt Elefantenhaus und so, ist natürlich schon, man ist stolz auch, dass man es geschafft hat. Mit Glück hat es eigentlich nicht ganz so viel zu tun, weil das ist ja das Elefant 2 Jahre, 2,5 Jahre und irgendwann eröffnet man halt, ne? Also das ist so eine Sache, wo sich natürlich logischerweise ergibt. Eine Sache, wo ich wirklich dran denke, wo wir uns schon kurz unterhalten haben vorhin, sind die Elefanten. Als wir den Umbau gemacht haben der alten Anlage und ich war auf Tagung, glaube ich. Also es war erstmal sowieso nicht ganz einfach, weil wir haben umgebaut, während die Elefanten natürlich noch da waren. Das heißt also, wir haben außen umgebaut, als sie eingesperrt waren. Wir haben innen umgebaut, als sie draußen waren. Das haben wir natürlich im Sommer gemacht, aber es war ein blöder Sommer. Wir hatten also 10 Grad. Wir mussten dann die Außenanlage beheizen für die Elefanten. Das war nicht so ganz einfach. Und dann bin ich von der Tagung zurückgekommen und bin natürlich als erstes ins Elefantenhaus reingegangen. Und da sind die 4 oder drei gelaufen ohne Ketten. Und das war also wirklich ein Glücksgefühl. Da steht mir immer nur die Gänsehaut auf, weil das war also irgendwie was ganz erstmal gesehen und was ein ganz anderes Gefühl dafür gehabt, dass das jetzt, dass die jetzt laufen können nachts die ganze Nacht und sich hinlegen können und ihr Nest bauen und so weiter. Das war schon sehr toll.
Da gab es doch diese alte Elefantendame, die der Publikumsliebling war, die, glaube ich, vor ein, zwei Jahren dann gestorben ist. Habe ich das richtig im Kopf?
Nee, schon länger her.
Schon länger her, doch wieder länger her.
Die Zeit vergeht schnell.
Ja.
Ja, Targa ist ein ganz, ganz toller Elefant gewesen. Wir hatten ja am Schluss dann nur noch Burma und Targa. Burma ist der alte Zirkuselefant gewesen, fast blind und auch immer ein bisschen unsicher. Und wir hatten ja dann die zwei neuen Elefanten schon im neuen Haus. Und die Verbindung war eine Tür. Also die Idee war, die alten Elefanten kommen dann irgendwann, wenn sie wollen, zu den neuen Elefanten und dann haben wir wieder vier. Aber die Burma war also allen Neuerungen absolut abgeneigt. Wenn irgendwas anderes war, hat sie sich am Boden gelegt und ist nicht mehr aufgestanden und wollte nichts machen. Die war halt unsicher, dadurch, dass sie auch nichts mehr gesehen hat. Und Zirkuselefant, es war nicht so einfach. Und die Burma, und die waren ja seit 30 Jahren zusammen, Burma und Targa. Und die Burma ist nicht einen Fußtritt in die neue Anlage gegangen.
Ja.
Nicht. Und dadurch ist die Targa auch nicht gegangen.
Ach.
Und wir mussten dann die Burma einschläfern, 2000, weiß ich nicht, eins oder so. Quatsch, wann haben wir, 2020 haben wir eröffnet, dann kam Corona, also 2021 oder so, mussten wir die Burma einschläfern, Arthrose und... Und dann war die Targa alleine und dann haben wir gesagt, so jetzt schauen wir mal. Und Targa ist tatsächlich ziemlich schnell in die neue Anlage zu den anderen beiden Damen und hat sich das angeschaut. Und wir hatten aber ein bisschen Angst, die zusammenzulassen, weil sie ist ja alleine gegen zwei und die Ältere. Und sie haben sich mit dem Rüssel, sie hatten Rüsselkontakt, da gibt es also auch Foto, die haben sich an den Trenngittern mit dem Rüssel berüsselt. Aber wir haben es in dem Alter, da war sie halt auf 65 oder so, da wollten wir sie nicht mehr dem aussetzen quasi. Und ich meine, das ist also ein Altersrekord für Elefanten.
Absolut.
Und sie war aber immer, ich meine, sie ist ja auch gut versorgt worden. Wir haben ja das Obst und das Gemüse gekocht, wir haben ja das Heu gehäckselt,
schön.
Weil Zähne hat sie keine mehr gehabt. Aber sie war immer noch gut drauf und ich habe dann immer mit dem Revierleiter geredet, habe gesagt, wie schätzen Sie das ein? Also wenn Sie meinen, es geht nicht mehr, dann sagen Sie Bescheid, dann erlösen wir sie. Aber keiner hatte das Gefühl gehabt, dass es ihr schlecht geht. Mhm. Und die ist tatsächlich eines Morgens, haben wir sie tot gefunden, ohne dass irgendwas war.
Also es war natürlich dann der Abschied, den man sich vielleicht nicht wünscht, aber der gute war.
Der gute Abschied, ja.
Aber da hat Augsburg sehr getrauert.
Ja, das stimmt. Und es ist uns natürlich auch, der Zoo hat getrauert. Das ist uns natürlich auch sehr schwer gefallen, weil Targa war halt schon eine Persönlichkeit, die, ich weiß nicht, 40 Jahre oder noch länger im Zoo gelebt hat. Und
das ist interessant, dass Sie es genau so ausdrücken, weil es ist ja immer was, was viele Menschen, glaube ich, Tieren so ein bisschen absprechen. Aber natürlich haben Tiere eine Persönlichkeit.
Ja.
Die haben unterschiedliche Charaktere. Die sind schüchtern oder ängstlich oder sie sind zutraulich oder zurückhaltend oder aggressiver oder ruhiger. Das alles erleben sie ja täglich.
Richtig.
Gibt es sonst noch jemand, der so ein bleibendes Gefühl bei Ihnen hinterlassen hat, wie die Targa?
Ja gut, ich meine natürlich, ich war ja auch immer gefragt, was ist Ihr Lieblingstier und so.
Ja, also ich weiß schon, Sie dürfen keine haben.
Ich darf keine haben, aber es ist natürlich, wie wenn man einen Hund hat oder eine Katze, also ein Haustier, also das Individuum, nicht die Tierart, sondern das Individuum. Ist natürlich schon was Besonderes, wenn man sie mit der Flasche aufgezogen hat oder selbst aufgezogen hat. Und begonnen hat ja alles mit zwei Plumploris, die in München am Flughafen beschlagnahmt wurden, 2003.
Können wir das kurz erklären? Ich weiß nicht, ob jeder weiß, was ein Plumplori ist.
Plump, Lori. Plump Lori. Also die sagen immer auch Plumpori. Ja. Nein, der plump, heißt Lori. Plump Lori. Also wie Lori, Papagei, ja. Nur plump.
Plump.
Das ist ein Halbaffe, ein nachtaktiver Halbaffe aus Südostasien, haben ein relativ weites Verbreitungsgebiet, gibt aber auch unterschiedliche Arten, die ein bisschen unterschiedlich aussehen und sind total niedlich. Und deswegen werden die oft leider auch in Thailand und also in den Touristenhochburgen verwendet zum Fotos machen. Da kriegt man als Tourist eben so ein Plumplori auf die Hand und dann kann man ein Foto damit machen. Das ist also
und dann packt man schnell mal ein und nimmt ihn mit.
Ja, sozusagen. Offenbar. Ja. Also angeblich wurden sie in München am Flughafen in einer Toilette gefunden, in einem Sack.
Will man gar nicht genau wissen, aber auf jeden Fall sind sie bei euch und gelandet. Ja, und
Naja, das Witzige war dann, die haben angerufen, ob wir die nehmen. Ich meine, wir hatten ja keine Plumplos, wir hatten auch keine Nachttierabteilung, wir hatten gar nichts. Und dann habe ich gesagt, ja, wie alt sind die denn? Dann sagen sie, naja, es sind junge Tiere. Ja, aber mir gedacht, okay, dann haben wir also ein Gehege umgebaut und dann sind sie gekommen und die waren 4 Wochen.
Oh mein Gott.
Ja. Also es waren
Babys.
2 Stück. Und ich weiß auch nicht, ob die Geschwister waren oder auch immer. Keine Ahnung. Also und die, habe ich gesagt, also die können wir nirgends reinsetzen. Die müssen wir erstmal mit Milch füttern. Und das war halt Mika und Kalle. Und die hießen Mika und Kalle, weil ich die natürlich gesext habe.
Mhm.
Geschlecht bestimmt. Und dann habe ich gesagt, keine Ahnung, aber es sind 2 gleiche. Und tatsächlich war es ein Pärchen. Kann ja schon passieren. Und die haben aber natürlich als Handaufzucht nie irgendwelche Anstalten gemacht, sich fortzupflanzen. Und Mika ist dann relativ im Alter von 10 oder so gestorben. Und wir haben dann für Kalle einen neuen Mann besorgt.
Also das Kalle war eigentlich Kalinchen.
Kalle war das Weibchen.
Ja.
Und wir haben dann, das ist ja wie Hochzeitsplanung gewesen. Ich habe Fotos geschickt. Man wusste ja immer noch nicht so genau, wie die Artengrenze ist. Und ich habe dann Fotos geschickt und habe dann mir Fotos kommen lassen von männlichen Tieren und haben dann aus Hongkong einen Mann besorgt. Und da hat es dann tatsächlich auch mal geklappt mit Nachwuchs. Aber Kalle, vielleicht auch, weil es Kalle hieß, hat sich um das Kind überhaupt nicht gekümmert. Die wusste ja gar nicht, was sie zu tun hatte. Hat ja auch nichts gelernt. Und es ist dann also leider nicht angenommen worden. Und da habe ich gedacht, naja, dann halt das Nächste. Dann habe ich das Nächste mit der Flasche aufgezogen. Das war dann Kate. Und Kate ist mir natürlich schon sehr ans Herz gewachsen. Und es irgendwann musste ich halt sagen, so, jetzt muss sie weg. Ne, muss sie woanders gehen, weil normalerweise Kinder verlassen ja die Eltern auch. Und wir haben sie dann nach Berlin abgegeben, in den Zoo Berlin abgegeben.
Und jetzt fahren sie dauernd nach Berlin und besuchen die Kate.
Nee. Ja, die hatten auch keinen Partner. Und inzwischen hat dann Karlsruhe, der Zoo Karlsruhe hat also auch ein großes Artenschutzprojekt, auch mit Plumploris in Bangladesch. Das ist einer der Hauptförderer zusammen mit dem Zoo Augsburg für Plumploris in Bangladesch und hat dann gesagt, naja, also wir müssen dann auch Plumploris halten. Und dann haben sie Kate übernommen und haben sich jetzt vor einem Jahr einen Mann dazu geholt aus Hongkong, glaube ich, auch wieder. Und da haben sie jetzt auch ein paar. Und wir haben ja auch inzwischen 6 Stück, weil die 2 weiblichen Tiere, die von der Mutter aufgezogen wurden, die züchten auch sehr gut.
Mhm. Und das ist auch so ein kleiner Erfolg dann, oder?
Ja.
Da ist man doch stolz drauf.
Das stimmt, ja.
Ich will dann gleich von Ihnen wissen, ob Sie Ihre Tiere eigentlich vermissen. Die Plumploris, auch eins von Ihren Tieren, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Ja so, jetzt sind Sie seit ein paar Wochen offiziell in Ruhestand. So richtig weg sind Sie nicht, denn Sie sind jetzt in der Ruhephase dieses Altersteilzeitmodells, oder habe ich das so richtig ausgedrückt und verstanden?
Richtig.
Genau.
Ich habe mich vor 3,5 Jahren entschieden oder habe mit dem Aufsichtsrat gesprochen, dass ich gerne in Altersteilzeit gehen würde. Es ist natürlich so, dass man als Zoodirektorin kaum halbtags arbeiten
Schwierig.
Kann. Deswegen war es also klar, dass ich halt erst die Aktivphase voll mache und dann eben null in der Ruhephase. Und das geht also dann bis zu meinem Renteneintrittsalter zum offiziellen.
Das heißt, ich stelle mir vor, da wird hin und wieder das Telefon klingeln.
Ab und zu, ja. Na, ich habe mit meinem Nachfolger auch gesprochen. Ich meine, wir hatten einen Monat der Übergabe.
Ja, das ist eh recht knapp.
Und es ist sehr knapp und es ist ja unglaublich komplex, die ganze Sache. Dazu kam ja noch, dass wir Kommunalwahl hatten und es auch in Augsburg einen Wechsel gab, nicht nur in München. Das heißt also, man musste sich jetzt erst einfinden, auch gerade was die Politik angeht. Und also es war alles neu. Und ich habe ja noch eine Dienstwohnung direkt neben meinem Arbeitszimmer. Und da bin ich also jetzt gerade am Umziehen, sodass ich also sowieso vor Ort bin aktuell noch. Und das
ist natürlich praktisch.
Ist praktisch. Und es ist halt, wie schon gesagt, so komplex, dass ich gesagt habe, also ich würde gerne noch ein bisschen was dazu verdienen oder nebenher machen. Und wir haben uns jetzt dahingehend geeinigt, dass ich Patenschaften und Sponsoring übernehme. Also ich bin jetzt Referentin für Patenschaften und Sponsoring.
Was ja auch viel Arbeit bedeutet. Das heißt, Sie sind von Ihren Tieren noch nicht ganz weg.
Nein, bin
das
ich nicht.
Das ist schön.
Bin ich nicht.
Das freut mich für Sie und die Tiere vielleicht auch. Weil das wäre die nächste Frage gewesen, wie oft gehen Sie denn in den Zoo? Aber im Moment sind Sie ja noch da, bis Sie dann den Umzug geregelt haben. Und dann werden Sie auch im Rahmen Ihrer Tätigkeit wahrscheinlich relativ regelmäßig dort sein.
Ja, sicherlich. Also ich meine, das gehört ja noch viel dazu. Also den Rundgang mache ich jetzt nicht mehr so oft, was ich ja früher eigentlich dreimal die Woche gemacht habe, dass ich morgens um 7:30 mit den Kuratoren und so weiter eine Runde gemacht habe, um zu sehen, was alles los ist. Das mache ich eher weniger. Jetzt ist doch eher eine Schreibtischtätigkeit.
Ist es schwer? Also das ist ja so ein Herzensding dann doch gewesen all die Jahre, auch wenn es Beruf war, war es auch Berufung. Ist es schwer, das loszulassen und zu sagen, nein, ich halte mich jetzt raus, da gibt es jetzt jemand, der hat die Verantwortung und deswegen trete ich zurück ins Glied?
Also die Verantwortung loszulassen ist mir überhaupt nicht schwer gefallen. Also man ist ja als Geschäftsführerin immer diejenige, die entscheiden muss. Und die Entscheidungen sind nicht immer einfach, weil man sich ja auch die Konsequenzen überlegen muss, sei es finanziell, sei es was weiß ich was. Also die Entscheidungen, und das ist mir nicht schwer gefallen. Also ich habe auch, das war auch ein Grund, dass ich gesagt habe, ich mag nicht mehr bis zur Rente machen. Also es hat mich wahnsinnig belastet. Es sind ja auch, ich meine, wir haben ja nicht über negative Sachen gesprochen, aber es sind ja auch einige Dinge vorgefallen, die mich schon sehr stark belastet haben über Monate hinweg. Und das muss ich einfach nicht mehr haben. Und deswegen ist es mir überhaupt nicht schwer gefallen, das loszulassen.
Wenn man jetzt aktuell in Zoo geht, dass jemand sagt, ach komm, gute Idee, gehen wir doch mal in Zoo nach Augsburg, waren wir noch nie oder waren wir schon länger nimmer. Was ist gerade los? Was erlebt man denn gerade? Wir sind ja noch im ausklingenden Frühling. Sommer beginnt ja offiziell erst am 21., also übermorgen. Was sehen wir denn noch?
Ja, jetzt kommt die Hitzewelle, das ist schon mal schlecht.
Oh, okay.
Also für den Zoo, ich meine, unser Hochsaison ist natürlich so, sagen wir mal, wenn Föhn ist ab Februar, März, April, dann ist die Konkurrenz zu stark mit Freibädern, irgendwelchen anderen Aktionen im Freien. Da lässt es also besuchstechnisch ein bisschen nach, obwohl keiner
dran... Ihr habt ja dran viel Schatten. Ihr habt auch viele schöne beschattete Flächen, wo man schön laufen kann eigentlich. Ja.
Richtig, genau das wollte ich gerade sagen. Ja. Man denkt eigentlich nicht dran, dass es eigentlich relativ kühl ist, weil wir viele Bäume haben und es ist eigentlich wirklich kühler als
sonst
zu Hause oft. Ne? Also von daher, auch wenn ein bisschen Wind weht... es ist immer interessant, momentan Himalaya, wie es wächst, zuzuschauen. Also da tut sich richtig was momentan. Da sieht man auch schon ein bisschen die Modellierung und wie es weitergeht. Kataranlage und Erdmännchen sind immer interessant mal zu besuchen. Also von daher, eigentlich kann man das ganze Jahr durch in den Zoo gehen.
Und wenn sich jetzt jemand wirklich für eine Patenschaft interessieren würde, Sie sind ja jetzt dafür zuständig, wie läuft das ab? An wen wendet man sich? Schreibt man eine Mail? Ruft man an? Geht man hin? Was? Alle Wege wahrscheinlich sind
völlig
offen.
Egal. Mhm. Sie können einen Brief schreiben, Fax schreiben, eine Mail schreiben, Sie können anrufen. Also da ist alles offen.
Mhm. Und ist es dann ein, gibt's da, sind die Beträge gesetzt? Oder kann man sich ein bisschen aussuchen, je nachdem, was man erübrigen könnte überhaupt?
Genau. Also wir haben alles zwischen 50 und 4.000.
Also, oh, wer kostet 4.000?
Elefant.
Schon, gell? Ja.
Ja, aber die sind beide weg.
Also ein Großtier. Ah, die sind schon vergeben.
Beide sind weg. Also die großen Tiere sind eigentlich fast alle vergeben. Ja. Ich bin jetzt ein bisschen, ich glaube auch die Nashörner sind alle weg, die Raubkatzen sind alle weg. Vielleicht ist noch der eine oder andere Seehund übrig.
Den bringen Sie schon noch weiter.
Ja, also der Punkt ist ja der, ich habe zu Corona dann festgelegt, dass unter 500 Euro hat man ein Tier der Art, ohne ein Individuum zu haben. Mhm. Ab 500 Euro hat man ein Individuum. Das heißt, man kann sich ein bestimmtes Tier aussuchen.
Ja.
Der Nachteil ist natürlich, dass wenn ich jetzt halt zwei Maulwürfe habe, dann nur zwei Maulwürfe verpaten kann. Also man muss sich wirklich überlegen, was man für einen Preis verlangt. Während wenn ich ein Erdmännchen habe, was 200 Euro kostet, kann ich ja 100 Erdmännchen verpaten.
Naja, schon. Naja, Sie haben ja jetzt, das ist jetzt ja Ihr Zuständigkeitsbereich, dann denken Sie mal nach. Ja. Also Zoo zu jeder Jahreszeit, gerade auch wenn es draußen heiß ist, kann das eine sehr schöne Alternative sein. Was ist denn Ihre Lieblingszeit im Zoo? Ich meine, Sie können natürlich zu jeder Tages- und Nachtzeit mal gucken, wo Sie sagen, boah, die Stimmung in der Jahreszeit oder um die Uhrzeit, da ist es für mich schon ganz besonders.
Also Frühjahr ist immer schön, einfach wenn die Bäume auch grün werden. Das hat jetzt weniger mit Tieren zu tun, aber wenn irgendwie das frische Grün rauskommt, dann macht einen das schon richtig Spaß, auch durch den Zoo zu laufen. Mit Kindern hat es wenig zu tun. Wir haben ja viel tropische Tiere oder internationale Tiere, die haben eigentlich keine feste Geburtszeit. Jetzt kommen die Vögel alle. Momentan gibt es überall auf den Teichen kleine Enten, Küken oder was auch immer. Also von daher da oder die Störche sind auch schon geschlüpft. Also von daher ist es früher richtig, aber die Säugetiere machen es eigentlich das ganze Jahr. Was ich auch noch gerne mache, also ist abends. Nach Schließung des Zoos, wenn es noch hell ist, weil die Tiere einfach viel aufmerksamer sind. Weil die Tiere genau wissen, um die Zeit hat eigentlich keiner mehr was zu suchen.
Ah, und dann schauen sie.
Und dann schauen sie und dann reagieren sie und dann kommen sie. Und ja. Man hat auch mehr Zeit, dann mal zu beobachten, mal länger stehen zu bleiben und die Kapuziner anzuschauen oder was auch immer. Also das ist abends nach Schließung ist eigentlich so meine Favoritenzeit.
Zoodirektorin für Sie, genau der richtige Beruf?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, alles richtig gemacht.
Alles richtig gemacht.
Dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg, viel Freude mit Ihren Tieren und dass Sie möglichst viele Paten finden, die ein bisschen Geld in die Kassen spülen, denn wir haben es gehört, also Zoo, ein Wirtschaftsunternehmen, wir können ja mal einfach so eine Futtergröße nennen, wie viel man da so Tonnen am Tag da zu bezahlen und zu bewältigen sind, damit man weiß, in welcher Größenordnung wir unterwegs sind.
Ja, da haben wir natürlich schon momentan große Probleme, einmal wegen dem Krieg und Inflation und so weiter. Mhm. Also momentan stehen wir, was Futterkosten angeht, etwa bei 300.000 Euro im Jahr.
Das ist schon eine Menge und das muss alles erstmal reinkommen. Ich hoffe, wir haben den einen oder anderen dazu bewegen können, vielleicht auch mal tatsächlich in den Augsburger Zoo zu schauen, wobei wir keinem Zoo da in Abrede stellen wollen. Alle sind sie ein Besuch wert, alle haben sie ganz was Besonderes zu bieten und sie kümmern sich um den Artenschutz und ich glaube, das ist tatsächlich ein wichtiges Thema in unserer Zeit, mehr denn je. Vielen Dank, dass Sie da waren und zu uns so lebhaft erzählt haben. Schön, dass Sie da waren.
Vielen Dank für die Einladung, hat mich gefreut.